und herzlich willkommen, liebe Metal-Meute, zur 10. Folge des Outcast. Jubiläum.
Yeah, Jubiläum. Kack die Wand an.
Mein Name ist Gandhi und mit mir am Start ist natürlich wieder der Witchel.
Grüß dich, meiner.
Was geht, Witchel?
Ja, nicht viel. Samstag, Nachmittag. Mal aus dem Outcast-Rhythmus rausgerissen, weil wir nehmen ja sonst immer, wie die Stammhörerschaft weiß, am Donnerstag auf. Aber weil der gute Gandhi einen Job ergattern will und ja, musste sich noch bewerben etc. pp., haben wir uns mal entschlossen, auf einen Samstag aufzunehmen.
Ja, so einen richtigen Rhythmus haben wir ja eigentlich auch nicht.
Ja, weil du den immer durcheinander bringst.
Ja, oder du mit deinem nicht mehr existierenden Blinddarm oder so.
Ja, ich fühle mich jetzt so leer.
Das glaube ich. Fehlt ein Teil von dir.
Ja.
Aber egal, es geht nicht um uns, sondern heute geht es mal wieder um Reviews. Einerseits Tür mit Hell und Tormesis mit The Six. Jawohl. Und dann haben wir natürlich, was wolltest du sagen?
Jawohl. Ich würde dir nur zustimmen.
Und dann haben wir natürlich noch den Legendenmonat. Monat. Heute
Teil 2.
Genau, Part 2 mit Tomi Iommi von Black Sabbath und Quarton von Bathory.
Jawohl.
Außerdem Bathory. Dann noch ein paar Tipps und wie gewohnt ein schickes Song-Zitat von Witchel heute.
Ui. Gut. Ich hab's vergessen.
Ich hab's mir fast gedacht.
Ja, das kriegen wir hin.
Ja, ja, du hast jetzt noch eine geschätzte Dreiviertelstunde, dir was zu überlegen. Aber ja, da sind wir ja, glaube ich, flexibel und finden schon schnell was.
Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir wie immer mit den Reviews. Starten wir mit dem Album Hail von den Verrührern Tür oder Tier, wie man auch immer das aussprechen mag.
Ja, ich würde Tür aussprechen, glaube ich. Wie die Tür.
Wie die Tür. Ja, vielleicht so mal ein bisschen was in Sachen nordischer Mythologie, wer es nicht weiß. Der Gott Tür ist der Gott des Mutes, des Krieges, des Sieges. Jetzt muss ich mal kurz meine. So, ja, wie gesagt, benannt nach dem nordischen Gott Tyr, ich habe schon gesagt, des Kampfes des Sieges geht einer der mutigsten Götter. Wer vielleicht den bisschen mit der nordischen Mythologie bewandert ist, kennt vielleicht auch den Fenriswolf und den wollten die Asen, also die Götter, zähmen mit einer List und der Wolf hat sich gedacht, nein, so blöd bin ich nicht. Da muss schon jemand seine Hand in mein Maul packen, um mich hier festzuhalten. Ja, hat sich keiner gefunden, hat sich der Türer gedacht, so, hier Meister, ich pack mal meine Hand darin. Ja, dann hat er seine Hand drin gepackt, die Götter haben da ihr Zickzack-Zauberspruch gemacht und dann hat sich der Fenrir gesagt, ha, ihr habt mich betrogen und hat somit seine Hand abgebissen.
So sieht's aus.
Und fortan musste er mit seiner linken Hand kämpfen.
So ein bisschen wie bei Jamie Lannister.
Ja, genau.
Irgendwas findet sich.
Aber bloß bei Jamie Lannister kein Wolf die Hand abgebissen hat, sondern sie ihn abgeschlagen wurde von einem Banditen.
Ja, aber er musste dann auch mit links weiterkämpfen, das meine ich.
Ja, aber Jamie Lannister ist kein Gott.
Nee, das ist nicht.
Ja, egal. Außerdem mag ich die Lannister-Familie überhaupt nicht. Außer Tyrion, der ist cool.
Der ist cool, ja. Yeah. Because I drink and I know things.
Genau. Wie wir. Wir trinken und wir genau. Wissen Sachen.
Ja, Tür, was ich auch noch interessant finde, ist auch der Namensgeber für den Dienstag, weil im Englischen zum Beispiel heißt es ja Tuesday und da kommt der Name auch so ein bisschen her. Tuesday. Also im Dienstag, da hört man es nicht mehr so raus, aber im Tuesday finde ich es schon noch.
Ja, zum Beispiel im Deutschen ist es ja eher der Freitag und der Donnerstag. Der Donnerstag ja auf den Grund des von Thor, den Donnergott, deswegen Donnerstag und Freitag aufgrund der Göttin Freier.
So sieht's aus. Schon interessant, dass mal, wenn man da mal drüber so nachdenkt, dass wir eigentlich noch nach der nordischen Mythologie heutzutage leben, sozusagen.
Ja, das ist ja ein Schmelztiegel Europa verschiedener Glaubensrichtungen. Ja. Natürlich viel mehr das tolle Christentum, aber auch viele alte heidnische Bräuche. Denn was kommt jetzt als nächstes für ein heidnischer Brauch? Wer weiß es? Das Osterfeuer.
Ist Ostern heidnisch, ja?
Ja, der Ostern nicht, aber das Osterfeuer an sich, das haben sie ja gemacht, wurde ja gemacht, um die bösen Geister zu vertreiben und zu verbrennen, etc. pp.
Aber wir kommen zurück zur Band.
Tür. Zur Band, genau.
ist halt, finde ich, ja, so Lieder Pagan Metal. Ich finde, was am Anfang mich so nicht direkt gestört hat, aber ist halt, die versuchen so ein bisschen auf eingängig zu machen, was mir beim ersten Hören nicht so gefallen hat, aber je öfter man es hört, desto besser wird es. Und die haben, finde ich, einen sehr modernen Sound, der halt gerade die klassischen Themen, Mythologie und so weiter, ja, mit einem neuen, modernen Sound sehr gut verbindet. Und das ist halt, klingt alles relativ frisch und driftet auch nicht so in den Death oder Black Metal ab, sondern ist eher in Richtung Heavy Metal und teilweise auch so ein bisschen
ja, Speed eher traditioneller angereichert, das Ganze. Weil ich finde, das Album ist ungewohnt hart. Es beginnt ungewohnt hart für ein Türalbum. Ich meine, es ist ein typisches Türalbum, aber als ich den ersten Song gehört habe, habe ich gedacht, hui, ist das Tür? Und als sie dann angefangen haben zu growlen, ich weiß nicht, ob das ein Gastsänger ist oder ob das der Heri ist, wie der Sänger heißt. Aber da habe ich mir gedacht, alter Falter, geht ganz schön ab für Türs Verhältnisse, wird dann natürlich im Laufe des Albums wieder ein bisschen relativiert. Aber ich finde schon, eine Grundhärte ist auf jeden Fall vorhanden. Im Gegensatz zu
dem. Ja, das auf jeden Fall. Also neben der ganzen Eingängigkeit, auch was Riffs und so angeht, da geben sie auf jeden Fall ordentlich Gas und haben halt einen echt fetten Sound.
Ja.
Mit auch, ja, was ich halt auch immer gut finde, schönen Soli, eigentlich in fast jedem Song ist ein Top-Soli mit bei und auch sehr viele Lieder, die halt ordentlich Gas geben. Wie gesagt, geht halt auch so ein bisschen her, so Speed-Metal-mäßig. Also ordentlich Geschwindigkeit auf dem Album.
Ja, Speed Metal, ich weiß nicht, mit dem Wort Speed Metal kann ich nichts anfangen.
Ja, halt, das ist sehr schnell gespielt, das sagen wir einfach mal.
Ja, aber so Speed Metal, weiß ich nicht. Das ist
egal.
Für mich keine Genrebezeichnung. Ja, ich würde es eher als etwas härteren traditionellen Metal, also meinem wegen Power Metal oder auch gewissermaßen True Metal. Obwohl das Wort True Metal wahrscheinlich nur Manowar vorbehalten ist.
Ja. Die haben das gepachtet.
Genau. Ja, ein Spieltipp meinerseits wäre auf jeden Fall der überragende Song Fire and Flame. Mhm. Den kann man wirklich auf Dauerschleife laufen lassen und beim zehnten Mal hören, entdeckt man immer wieder was Neues. Besonders das überragende Solo am Ende, was schon recht lang ist, aber trotzdem nicht langweilig wird. Und da merkt man schon, dass die Jungs ein sehr hohes spielerisches Können entwickelt haben im Laufe der Jahre.
Auf jeden Fall. Genau, also ich finde auch, das geht, wie du halt auch schon gesagt hast, dass es hart losgeht, halt beim Opener Gates of Hell. Den finde ich eigentlich auch cool. Ich fand den Refrain am Anfang, ja, wie ich vorhin auch schon meinte, so ein bisschen blöd.
Oh, den Refrain, aber, ich finde den immer noch blöd. Nee, der ist. Oh, das Lied ist echt an sich toll, aber der Refrain, der zieht's wieder nach unten. Oh, you take the high road. Nee, was
singt da? You take the high road and I take the low road. Du. Ja, genau, das fand ich am Anfang
halt auch genau in blöd. Der, ja.
Hat mich auch an Mastodon, die haben auch ein Lied, wo sie halt auch diesen Part singen. Das ist, glaube ich, auch so ein Art Sprichwort im Englischen halt, du gehst auf die sicheren Weg und ich nehme halt das Geh-Risiko ein oder sowas. Und ja, aber das bleibt mir irgendwie im Kopf und einerseits nervt, aber andererseits auch irgendwie gut.
Nee, mich nervt's.
Halt so Ohrwurm-mäßig und das habe ich zum Beispiel auch beim Song Downhill Drunk, der irgendwie auch so, finde ich, so ein bisschen Metalcore-mäßig fast schon startet. Und dann natürlich auch bei der ersten Single Sunset Shore, die ich wiederum, also da finde ich es nicht blöd, da fand ich es von Anfang an ziemlich gut.
Hast du dir das Video dazu mal angeguckt?
Wo sie im Fluss Gitarre spielen.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum man dazu ein Video aufnimmt. Es passiert nichts. Sie stehen am Ufer eines Flusses, sie stehen im Fluss, sie stehen in irgendeiner Höhle. Das war's.
Ja, aber es gibt so viele Videos, die keinen Inhalt haben.
Ja, aber ich verstehe nicht, warum man überhaupt Geld und Mühen für ein Musikvideo aufwendet, um da so eine komische, weiß ich nicht, halbgare Lösung anzubieten. Dann soll man es doch am besten gleich lassen und keine Videos drehen.
Naja, also Video musst du schon drehen. Und da siehst du auch ein bisschen schöne Landschaft und so. Und
klasse.
Hübsches Mädel, was am Ufer rumläuft. Aber, ja, klar, aber meistens ist es doch so, dass du irgendwie bei Musikvideos nur die Band hast, die irgendwo performt, ob es jetzt irgendwo drinnen ist oder halt hier draußen am Fluss oder in der Höhle. Und sehr viel mehr ist ja bei vielen Videos gar nicht.
Nee,
und ich finde es so halt immer noch mal angenehmer als so ein Lübeck-Video.
weiß nicht, also ich fand das nicht so toll. Ist aber so dieses typische Pagane-Video-Ding, irgendwelche bärtigen Männer stehen in der Natur, schwingen die Haare, singen ihr Lied und dann sind sie in der Höhle, dann brennt eine Fackel und das war's dann.
Ja, reicht dahin.
Ja, ach ne. Ja.
Ja, so ein bisschen posermäßig kommt sie auch rüber in dem Video, finde ich. Aber
ja, ein Video ist eigentlich dazu da, um zu posen.
Ja, klar, aber halt so, hey, wir sind's.
Ja, also ich fand das Video jetzt, jetzt hätte man sich
sparen können. Ja, ist auf jeden Fall kein Highlight, aber ist gut gefilmt.
Ja, ist gut gefilmt.
Qualitativ hochwertig, Inhalt,
naja, lässt sich drüber streiten. Der Oscar für die beste Kameraführung geht an Tür mit so dem Lied. Wie heißt es, Shores?
Sunset Shores.
Sunset Shores, genau.
Genau. Was ich aber auch noch geil fand, das Lied Empire of the North. Das ist halt auch ja, schön.
Da hätte ich gegen mit Against the Gods, das fand ich auch noch sehr gut.
Hm. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Ohr, aber ja.
Und bei dem einen Lied, das heißt ja Far from the Worries of the World, als ich das gesehen habe, habe ich nur kurz so drüber gedacht, oh nee, die hatten das Lied jetzt nicht Far from the Warriors of the World. Aber war zum Glück von the Worries from the World, yeah. Nicht von the Warriors. Das hätte mich so stark an Manowar erinnert mit Warriors of the World.
Warriors of my life.
Ja.
Kleiner Insider.
Echte Fans singen Warriors of my life.
Genau. Wer sich die Jungs von Tür live angucken will, der kann das im April machen. Da sind sie mit Heidevolk und Dalriada auf Tour, unter anderem in Hannover, Essen, Leipzig, München, Hamburg, also deutschlandweit für jeden was dabei. Und also ich würde auf jeden Fall hingehen, wenn die jetzt nach Stuttgart kommen würden, dann wäre ich dabei.
Ja, wenn sie nach Magdeburg kommen würden, würde ich sie mir auch angucken. Hannover ist ein bisschen weit weg.
Ja, darum. Und ja, Heidevolk ist okay, Dalriada kenne ich jetzt so.
Genial. Ich kenne nur Heidevolk mit ihren reitenden Mammut in die Schlacht. Ahu, ahu, ahu.
Aber auf jeden Fall das Album Hell kann man sich gerne anhören. Paar Hits drauf. Wie gesagt, wenn man über ja, flache Ohrwürmer hinwegsehen kann.
Ja, dem einen Song kann man im Großen und Ganzen Thumbs up, würde ich sagen.
Ja. Auf jeden Fall.
Wie gesagt, das war das Album Hehl von der Färöerinsel, der Färöer Tür. Weiter geht's mit dem wunderschönen Album der Band Tomesis mit dem Album The Sixth. Wer hätte es gedacht, das ist mittlerweile sechste Album der.
Ich will noch kurz was einwerfen. Band
aus Bayern. Ja.
Bei Tür. Das wollte ich nämlich noch gucken. Die singen ja auf Englisch, aber auch auf Färöisch. Ist das eine eigene Sprache eigentlich?
Ich glaube, die Färöer haben so eine Abart, das gehört ja zu Dänemark. Die haben, glaube ich, ihre eigene Sprache so ein bisschen. Aber ob das Färöerisch oder Färöerisch ist, weiß ich gar nicht.
Dom, da wollte ich dich fragen, ob du das eventuell weißt.
Nee, aber ich fahre nächstes Jahr mit einem Schiff auf die Färöerinsel und nach Island. Da werde ich das mal rausfinden für euch.
Sehr gut. Also das ist jetzt mal ein richtiger Cliffhanger.
Den teasere ich jetzt jede
Bleib
Woche.
Bleib dran bis nächstes Jahr.
Coming soon.
Wir werden es in Erfahrung bringen.
Genau.
Ich sehe gerade hier, die haben halt Amtssprache Dänisch und Färöische Sprache und ich kenne da jetzt den Unterschied nicht oder kann es auch nicht raushören.
Ich denke mal, das wird ähnlich sein wie Deutsch und Bayerisch oder Deutsch und Sächsisch. Ist halt eine Mundart zu sprechen.
Ja, glaube ich auch. Aber auf jeden Fall noch ein interessanter Fact für alle da draußen, dass ihr wisst, die singen nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Dänisch, Färöisch.
Oder Gälisch? Das haben die vielleicht auch Gälisch? Kann auch sein. Ach, weiß ich, keine Ahnung.
Ja, oder vielleicht auch was ganz anderes.
Ja, die haben ja verschiedene, die haben ja so ein ultralanges Lied, was glaube ich 230 Strophen und mehr hat, das in dieser alten Sprache abgehalten wird. Und dieses eine Lied, irgendwas mit R, Ragnars, blablablub, ist auch zwei Strophen aus diesem Lied. Ja, aber das war's jetzt zur Tür, oder? So, noch mal
genau, ja, jetzt sind wir durch.
Genau. So, wie gesagt, weiter geht's mit Tomesis und dem sechsten Album The Sixth. Tomesis hat's ja im Vorfeld schon ein bisschen angekündigt, es wird sich einiges ändern in ihrer musikalischen Schaffensphase. Sie haben es jetzt selber so ein bisschen als Post-Black-Metal irgendwas bezeichnet. Wobei hatte ich schon ein bisschen Angst, ich so, oh Gott, bloß nicht sowas Weichgespültes oder irgendwas Minimalistisches. Aber so da haben sie ihren Sound meiner Meinung nach gar nicht verändert. Sie haben nur ein bisschen mehr Vielfalt reingebracht, was mir persönlich sehr gut gefällt.
Ich finde halt, der Sound ist generell mehr zusammengewachsen, sage ich mal. Also die verschiedenen Elemente, zum Beispiel bei mir ist es vor allem beim Gesang aufgefallen, der hat früher viel mehr herausgestochen und wird jetzt halt mehr so ins Soundgewand integriert und auch so ein bisschen zurückgenommen. Also die machen ja, auch viel.
Ja, dafür gibt es aber einen fetten Minuspunkt, weil ich die Texte nicht mehr verstehe.
Ja, genau. Das ist mir auch aufgefallen. Dass man halt, also es ist ja eh teilweise schwierig beim Black Metal, wenn die da so rumkeifen, die Texte zu verstehen, aber da ist es fast unmöglich.
Ja, aber ich sag mal, wenn man sich die zum Beispiel ältere Sachen anhört, von dem Album Freier Geist, Freier Wille, zum Beispiel das Überlied, was mein letztes Lied heißt, da versteht man den Text komplett. Von daher hätte ich es besser gefunden, sie hätten ihren Sound, so wie sie ihn jetzt gemacht haben, finde ich super, sind auf jeden Fall weitergegangen und gefällt mir sehr gut. Aber ich hätte auch schön gefunden, wenn man den Songtext trotzdem noch versteht, da sie ja genau. Teilweise in Englisch und in Deutsch singen und ihre Texte auch besser sind als manch andere deutsche Texter und die mir auch immer recht viel gegeben haben, hätte ich mir die gerne mal auch ohne Booklet angehört.
Genau, dass die halt auch im Gesamtkonzept so ein bisschen herausstechen mehr. Das hätte ich mir auch noch gewünscht, ja.
Genau, aber trotzdem kann dieses Album alles, es ist alles mit drin an Emotionen, es ist Verzweiflung, es ist Wut, es ist Hoffnung mit drin, es ist sehr stimmig in sich, das Album, es gefällt mir sehr gut. Ein kleines Highlight vorher bisher dieses Jahr, muss ich sagen. Gerade die kleinen Piano-Einspringsel in manchen Liedern und der Sprechgesang gefällt mir sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass die so wenig, aber doch so viel in ihren Songgewand ändern.
Also mir ist vor allem auch beim letzten Song Dead in Sky aufgefallen, wo halt auch dann so klarer Gesang kommt und dann halt, wie du auch gesagt hast, so eine schöne Klaviermelodie. Was man halt auch nicht so wirklich erwarten würde bei denen oder generell halt auch im Black Metal, finde ich.
Ja, und was man dazu sagen muss, die waren ja sonst immer so ein bisschen belächelt. Die waren ja noch recht einen unbekannten Status. Also ich kenne jetzt nicht allzu viele Leute, die die Band auf dem Schirm haben. Aber die hatten auf den zum Beispiel das Freier Geist, Freier Wille Album wurde im Metal Hammer noch recht verrissen. Dafür sind sie jetzt aber auf... Danach kam ja Trümmerfarm, jetzt mit dem Album The Six sind sie auf Soundcheck Platz Nummer 6, was ich so nicht erwartet hätte. Also dickes Lob und Congratulations an Tromesis für diesen Erfolg.
Auf jeden Fall. Aber ja, die haben sich ja auch von Album zu Album auch so ein bisschen weiterentwickelt und gerade halt zu den letzten ist das halt, wie wir ja auch schon gesagt haben, gerade auch vom Sound her jetzt nochmal was, also nicht ganz anderes, aber schon in eine andere Richtung.
Ja, also ich muss auch sagen, Tormesis war eine der wenigen Bands, die mich so in späten Jahren nochmal so wirklich geflasht haben. Ich habe, wer es nicht kennt, Metal Only gibt es. Das ist das größte moderierte Metal-Radio in deutschen Lands mit. Und da kommen auch immer recht ab und zu mal ein paar unbekanntere Sachen. Und als dann Tormesis mit mein letztes Lied lief, hat mich das sofort genommen und hat mich auch sehr gepackt, dieses Lied, was ich auch immer noch sehr gerne höre. Und dieses ganze Album hat mich auch mitgerissen, was auch selten bei der Fall ist. Und für die Band bin ich dann extra zum Dark Troll Festival nach, müsste ich lügen, irgendwas im Sachsen ist es auf jeden Fall, oder Sachsen-Anhalt. Bloß wegen der Band dahin gefahren, die um 12 Uhr gespielt haben für eine halbe Stunde und das war's dann wieder.
Bist du wieder nach Hause gefahren?
Nee, dann bin ich nicht nach Hause gefahren, aber das war's dann für mich an Bands, die ich denn da unbedingt sehen wollte. Ich bin eigentlich bloß wegen Tormesis auf dieses Festival gefahren, dafür, dass ich die eine halbe Stunde lang sehen darf.
Ja, aber das macht man noch denn gerne mal, wenn die Band gut ist.
Ja, klar, also, ich meine, aber das früher habe ich sowas öfters gemacht, dass man sich gedacht hat, oh Gott, der spielt Six Feet Under in Leipzig mitten in der Woche, das ist mir egal, ich fahre jetzt nach Six Feet Under und fahre da 2,5 Stunden nach Leipzig und fahre dann wieder zurück, habe nur 3 Stunden geschlafen und gehe den nächsten Tag arbeiten. Das würde ich jetzt persönlich heute so nicht mehr machen.
Ja, aus dem Alter sind wir so ein bisschen raus. Also,
genau.
Da sagt Körper, nein, mehr als 3 Stunden ist schon besser, schlafen. Leider.
Das stimmt, ja.
Ja, mittlerweile ist ja auch das Gute. Früher haben wir halt uns viele Bands angeguckt, so auf die Art, und dann brauchen wir uns heute nicht mehr so viele angucken, weil wir ja schon ein paar gesehen haben.
Ja, viele gesehen und auch schon viele öfters gesehen.
Ja, so. Aber ja, manchmal ist es schon schade, wenn halt Bands in der, unter der Woche spielen, die man sich gerne angucken würde, aber halt wirklich 2-3 Stunden oder so entfernt sind. Ich habe es jetzt zum Beispiel demnächst bei Dustbolt spielen in München. Leider nicht hier in der Nähe. Ist, glaube ich, auch ein Sonntag oder Montag und da muss ich auch irgendwie arbeiten. Schade. Da fährt man ja nicht mal so schnell hin.
Dafür sind jüngere Leute, die können sich das gerne antun, aber ja, ich glaube, wir haben unsere Meilen schon runtergerissen und das ist nicht so schlimm, wenn wir auch nicht mehr zu jedem Konzert durch Deutschland dingen und teilweise sogar ins Ausland gefahren sind dafür.
Ja, aber ganz am Ende sind wir jetzt auch noch nicht.
Nein, das noch nicht, aber nicht mehr so euphorisch und voller Energie wie am Anfang. Hm. Ja, aber nichtsdestotrotz, Tormesis, The Sixth, ein sehr gutes Album. Alle Daumen, die ich habe, nach oben. Gefällt mir sehr gut. Sie sind auch, weiß ich gar nicht, ob sie jetzt, du bist dafür zuständig, dass du guckst immer, ob die auf Tour sind, aber ich glaube, die spielen jetzt auch in größeren Hallen hier in Deutschland.
Also wo die jetzt in Hallen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich habe geguckt wegen Tour. Also sie spielen jetzt im April, am 20. in München beim Dark Easter Metal Meeting. Ist halt im Backstage. Weiß es nicht, in welcher Halle die spielen. Das Backstage hat 3 Clubs, Hallen. Wird sich wahrscheinlich aufteilen, da das so ein kleines Festival ist. Dann spielen sie noch in Crispendorf beim Wolfzeit-Festival. Aber das ist dann erst im August. Und auch im Oktober, November machen sie so eine kleine Tour, wo sie in Erfurt, Würzburg, Stuttgart, Leipzig und Tübingen sind. Und Stuttgart, Tübingen, da werde ich mir auf jeden Fall eins der Konzerte geben.
Sehr gut.
Weil da bin ich dann auch mal gespannt, wie die live sind. Ha, das hoffe ich doch.
Ja. Live sind die, denke ich mal, sehr gut.
Ich denke, du hast es schon gesehen.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt eine Black-Metal-Band, sich um 12 Uhr mittags in der prallen Sonne anzugucken, da geht einiges verloren.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich habe auch ein paar Videos mir angeguckt und die machen schon sehr dunkle Stimmung, also halt Licht aus, Musik an, so in der Art. Und ich glaube, das ist schon ganz cool in einem kleinen Club. Ich weiß gar nicht, die haben sich ja früher immer geschminkt. Und ist das jetzt bei dem neuen Album eigentlich auch noch oder machen die jetzt ohne?
Kann ich gar nicht sagen. Ich habe nur ein paar Bandfotos gesehen. Das war jetzt, da standen sie mehr in so einem herbstlichen Ambiente in Sepia-Tönen. Und könnte sein, dass sie jetzt auf ihr Corpse-Paint auch verzichtet haben. Hm. Ja, also muss jetzt nicht unbedingt jetzt Corpse-Paint auf sein. Ich glaube, zu den jetzigen Sound passt auch nicht mehr unbedingt der Corpse-Paint dazu.
Hm. Ich finde, ein Song, ja, auf jeden Fall. Ein Song, der auch den Sound der Platte und das, weiß nicht, also mich hat so ein bisschen an die trostlose, kalte Eidöde des Nordens erinnert. Der Song Zeichen zum Grund fängt auch mit einem sehr langen Instrumental an. Und richtig geil wird's halt, finde ich, wenn die Double Bass losgeht und dann so von der Melodie begleitet wird und dann langsam der Gesang einsetzt und dann geht's richtig los. Also das ist ein echt richtig geiler Song, der sich wirklich so ein Bild bei mir im Kopf erzeugt hat, dass ich in Island am Strand langlaufe und wie kalt es.
Ich mache den dann an, wenn ich in Island am Strand langlaufe, mache ich dann genau diesen Song an und denke an dich und dann an die Einöde Islands.
So sieht's aus. Also, ja, ich habe auch halt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich letztens die aktuelle Staffel Vikings nochmal geguckt habe.
Oh, echt?
Aber auf jeden Fall hatte ich das Bild im Kopf. Ja, ist scheiße, guckst dir nicht an.
Ich habe nach der, glaube ich, nach der zweiten Staffel, die Mitte der zweiten Staffel, habe ich das ausgemacht, weil es fürchterlich ist.
Ja, ich finde halt, gerade jetzt die letzten 2 Staffeln, beziehungsweise die letzte Staffel, sind ja so 20 Folgen, also die Staffel wurde nochmal unterteilt. Seitdem die, also ich will jetzt nichts spoilern, aber seitdem die Söhne sozusagen das Ruder thematisch übernommen haben, die Söhne von Ragnar, ja, ist nicht mehr so gut. Ist langweilig, aber ich hab's
ich
halt
fand jetzt die Serie schon mit Ragnar noch scheiße. Davon mal ab.
Echt? Nee, früher fand ich's echt gut.
Ja. Aber soll also jetzt halt ja auch nicht um so Vikings gehen, sondern noch kurz um Tormesis. Meine Anspieltipps wären, ich hätte 3, ich sag jetzt auch nicht weiter viel dazu, der Song steht ein für sich selber, hört ihn euch einfach an. Chor der Toten, Lichtermeer und One Last Tear for Every Burned Soul. Das sind meine 3 Anspieltipps für dieses grandiose 6. Album.
Was ich auch noch sagen wollte, ist ja alles relativ minimalistisch gehalten. Also jetzt vom Artwork-Cover her, also das Album The Sixth, relativ einfach. Und halt auch das Cover nur mit so einem Kreis drauf. Kennst du das Symbol?
Na, das soll bestimmt diese Schlange sein, die sich selbst in den Schwanz beißt. Dieses, nennt sie das Euroborer oder sowas?
Uroboros.
Genau.
Aber ich glaube nicht, dass es das ist.
Nicht? Ich glaube, weiß ich nicht, was das darstellen soll. Vielleicht moderne Kunst.
Das ist, glaube ich, das Symbol Enso aus dem Japanischen, beziehungsweise aus der japanischen Kalligraphie. Mhm. Und das ist halt so ein Symbol, also einerseits so Zen-Künstler nehmen das manchmal als Autogramm für ihre kalligraphischen Werke oder andere künstlerischen Werke. Und das symbolisiert Erleuchtung, Stärke, Eleganz, das Universum und die Leere. Kann aber auch die japanische Ästhetik an sich symbolisieren und ist so eine Art Ausdruck des Moments.
So sieht Mensch, aus. Mensch. Schlecht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das wäre entweder diese Schlange, die sie selber beißt, oder einfach nur ein moderner Farbklecks.
Nee, Dom, ich kenne das Symbol halt und habe mir gedacht, also ich wusste auch nicht, wie es heißt und habe einfach japanisches Symbol eingegeben bei Google und dann kam das halt auch für mich. Also Kreissymbol. Und ja, es kommt halt aus dem Zen-Buddhismus auch. Und
cool,
was ich halt auch noch gelesen habe, dass das Malen des Enso, also kann auch sein, dass es anders ausgesprochen wird, weil über dem O ist nochmal so ein Strich, aber ist ja auch egal. Und das Malen des Enso stellt halt einen Moment dar, in dem das Bewusstsein frei ist und Körper und Geist nicht mehr in ihrem Schaffensprozess eingeschränkt sind. Und vielleicht bezieht sich das auch so ein bisschen auf die Thematik des Albums, dass sie sich nicht mehr einschränken in ihrem Sound und halt einfach neue Sachen ausprobieren, was sie ja auch gemacht haben.
Ja, gerne. Auch wenn ich immer Veränderung in Sound selten positiv gegenüberstehe, ist da dieses Mal ein wirklich gelungenes Experiment, was ich so nicht erwartet hätte, als ich wirklich schon gelesen habe, oh ja, wir machen jetzt ein bisschen was anderes, machen jetzt hier Post-Black Metal, da habe ich gesagt, nein, bitte nicht. Aber ich wurde überrascht und zum Guten, ja, gerne weiter so.
Ja, darum, das Album läuft echt gut durch und wird nicht so schnell langweilig. Auch wenn der Gesang, wie gesagt, noch ein bisschen
ja, Gesang, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass er besser verständlich wird.
Genau, Jungs, fürs nächste Mal. Ja, aber also gutes Album
zieht euch auf jeden Fall ganz hohem Niveau.
Ja, diesen Spruch hasse ich mittlerweile, den lese ich andauernd.
Echt?
Ja, meckern auf ganz hohem Niveau.
Woher liest du den denn? Was liest du denn für Zeitungen?
Na, zum Beispiel bei Tormesis habe ich mir eine Review durchgelesen und da kam der Spruch auch. Und,
echt?
Ja. Also zu jedem Album, was wir hier vorstellen, belese ich mich natürlich, also ich versuche mich zu belesen, lese ein paar Reviews und so und ich lese das in jeder zweiten oder dritten Review.
Okay.
Also wenn es halt ein gutes Album ist, aber.
Ja, wäre vielleicht mal ganz so interessant zu wissen, wie wir denn eine Review gestalten, wie wir die aufbauen. Wie machst du denn das Ganze?
Ja, kann man auch kurz erzählen, also ich höre mir das Album an.
Nein!
Wenn ich zur Verfügung habe, lese ich mir einen Pressetext durch, während ich es anhöre. Also ich höre es mir halt ein paar Mal an und schreibe mir so die Lieder raus, die ich am besten finde und die höre ich mir nochmal gezielter an. Wenn ich mir meine eigene Meinung sozusagen gebildet habe, dann lese ich halt wirklich Reviews, Interviews, um noch so ein bisschen Background-Infos auch zu kriegen. Oder wenn mir halt irgendwas auffällt, wie jetzt mit dem Enso, dann google ich halt einfach danach. Und ja, fasst das denn hier kurz und knackig zusammen. Manchmal ausführlicher und manchmal nicht so. Bei dir?
Ja, also bei mir ist es so, ich versuche mich erstmal grundsätzlich frei zu machen von jeglichen anderen Meldungen und Meinungen. Also ich lese nicht ein Review vorher oder wie du auch oder ein Interview. Ich gucke erstmal, okay, wer bringt jetzt demnächst ein neues Album raus? Was könnte interessant sein für uns und für unsere Hörer?
Also ich dachte, wenn schon das Thema feststeht. Bitte? Ich dachte, wenn das Thema schon feststeht.
Ja, manchmal überlege ich mir auch vorher was, ist auch egal. Und dann höre ich das immer auf Spotify, das ist halt meine Art Musik zu hören. Das ist halt die Zukunft des Musikhörens und ich finde es persönlich sehr gut. Und ich höre entweder auf der Weg zur Arbeit höre ich die Musik oder im Fitnessstudio, weil das so die einzige Zeit ist, wo ich denn Zeit und Muße habe, mich damit zu beschäftigen und auch die Ruhe dazu habe. Wenn ich das hier zu Hause bei mir höre, dann fehlt mir ein bisschen die Ruhe dazu. Ich muss das entweder im Radio hören oder auf meinen Kopfhörern. Ja, dann höre ich das Album ein paar Mal durch, mache mir dann Notizen dazu, gucke, welche Songs rausstechen, höre die, wie du dann auch öfters, dass man noch ein bisschen was zu erzählen kann, hol mir vielleicht noch ein bisschen Hintergrundwissen, was vielleicht nicht jeder weiß oder was vielleicht nochmal ein bisschen interessant ist zu der Band zu wissen, wie jetzt bei Rotting Christ, dass die schon über 30 Jahre gibt oder halt bei Tür, was wonach haben die sich benannt, sowas halt. Und dann lese ich mir dann auch mal das Review dazu durch, meistens vom Metal Hammer, weil den habe ich ja sowieso abonniert. Und ja, dann bin ich eigentlich fertig mit dem Review.
Ja, so fast genauso wie ich.
Genau. Dieselbe Herangehensweise.
Wenn du im Auto sitzt, wo machst du dir denn Notizen? Wenn du auf Arbeit angekommen bist, bevor du arbeitest oder was?
Sozusagen, ja. Denn wenn mein Rechner hochfährt, das dauert ein bisschen, dann schreibe ich mir halt als Memo-Form dann so ein bisschen stichpunktartig was auf oder dann halt in den Pausen vom Fitnessstudio, wenn man sich dann kurz nach der Übung zurücklehnt und ein bisschen entspannt, dann schreibe ich mir ein bisschen was dazu auf. Oder ich versuche mir das zu behalten, bis ich zu Hause bin und schreibe es mir dann halt zu Hause auf.
Ja, das kann ich zum Beispiel nicht. Also ich muss das immer direkt aufschreiben, weil sonst vergesse ich es. Aber das ist auch so meinem Gedächtnis geschuldet. Das ist schnell alles wieder weg, was kurz drin war.
Ja, live fast, die young.
Was?
Weil du zu sehr nach dem Motto live fast, die young.
Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich, am besten, optimalsten wäre es wirklich, wenn man halt sich 2-3 Stunden am Stück hinsetzt und es eingängig zu Hause in Ruhe durchhört. Aber das geht auch nicht immer.
Ich wollte gerade sagen, wer hätte denn die Zeit dafür? Wir machen das ja nicht hauptberuflich, wir machen das ja ehrenamtlich und für unsere Egos.
Genau, für euch.
Und für euch natürlich.
Aber ja, so ungefähr läuft das bei uns ab, wie wir Reviews machen.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann springen wir weiter auf unser Monatsspecial, den Legendenmonat,
Monat.
Teil 2. Ja, ich würde sagen, wenn du möchtest, willst du beginnen, soll ich beginnen?
Genau, dann fange ich einfach mal an. Und zwar mit Tony Iommi.
Siehst du, da habe ich immer gedacht, der heißt Tommy Iommi.
Ja, habe ich, ich war mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber wenn man es nur so kurz nebenbei hört, dann kann man auch schnell auf Tommy, aber ist schon Tony.
Ja, genau.
Und das Lustige ist, kurzer Side-Fact nebenbei, zum Anfang, seine Tochter ist auch Toni.
Echt?
Ja.
Das ist ja witzig.
Die Eier musst du erstmal haben. Also die heißt, glaube ich, Toni Marie oder so. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Warte.
Ja, oder auch nicht.
Ja, Toni Marie Iommi. Aber okay. Halt schon lustig. Also er heißt im kompletten Namen halt auch Frank Anthony. Aber seine Tochter dann trotzdem Toni zu nennen, ist schon irgendwie lustig.
Ja, warum nicht?
Ja.
Wer kann, der kann.
Auf jeden Fall. Ja, wer kann, der kann. Und er kann.
Ja.
Wer ihn nicht kennt, was ich also, nicht glaube.
Bitte dich, jeder kennt doch wohl Tommy Iommi.
Ja, dass ihn jeder kennt, bezweifle ich. Aber im Metal sollte ihn auf jeden Fall jeder kennen.
Ja, das will ich doch wohl meinen.
Er hat.
Wenn nicht, schämt euch da draußen.
Auf jeden Fall. Shame on you. Fühlt euch mit Finger gezeigt auf euch.
Na, und mit dem Penis ausgepeitscht.
Genau, Tony Iommi ist der Erfinder des Metal Riffs, würde ich fast sagen, und Gründungsmitglied und einzige Konstante bei Black Sabbath. Das Ding ist, warum man ihn halt, beziehungsweise die meisten, die an Black Sabbath denken wahrscheinlich als erstes an Ozzy Osbourne. Ich finde halt, Ozzy, klar, ist der Sänger, anfangsmäßig und jetzt auch wieder. Aber eigentlich ist ja Tony Iommi sozusagen, wie ich schon meinte, die Konstante der Band und halt auch der Hauptsongwriter und eigentlich halt, ja, so das prägende die prägende Instanz in der Band und halt auch, ja, im Metal. Welches Riff von Tony Iommi hast du als erstes im Kopf?
It's Iron Man.
Ja, das ist auch das Erste, was mir in den Kopf kommt. Aber so richtig geile Riffs, die ich aber nicht direkt so nachsingen könnte wie Iron Man, wären halt auch bei Children of the Grave oder Sabbath Bloody Sabbath oder dem Hit Heaven and Hell. Nur um mal ein paar zu nennen.
Ja, Snowblind hast du vergessen.
Wie bitte?
Snowblind und natürlich, Snowblind, was du auch wieder vergessen hast, ist ihr Riesenhit Paranoid.
Und ja, Warpix.
Warpix ist ja, finde ich, nicht so der Hit.
Nee, finde ich gut. Das war der erste Song, den ich von denen gehört habe. Von daher ist der
echt
mir am meisten im Kopf. Auf einem
Sampler. Du hast nicht zuerst Paranoid gehört, sondern erst Warpix?
Ich habe zuerst Warpix gehört.
Du bist ja verrückt.
Crazy shit.
Okay. Wusstest du, dass das Album erst Warpix heißen sollte?
Echt?
Ja. Und nee, aufgrund, weil es halt zu kritisch ist, haben sie es dann auf Paranoid gemünzt. Das Cover habe ich noch nie so richtig verstanden, was das darstellen soll. Ach, doch, das ist ja, das soll wahrscheinlich so einen Bullen darstellen. Sieht ein bisschen futuristisch aus, mit einem Schwert in der Hand.
Ja, das ist ein Typ mit einem Schwert.
Ja, sieht aber auch aus wie ein Polizist.
Ja, Polizeigewalt und so. Keine Ahnung.
Ja, also, gehört jetzt nicht gerade zu den besten Albumcovers aller Zeiten.
Nee.
Da ist das erste Cover zu dem ersten Album Black Sabbath weitaus besser.
Auf jeden Fall. Und da hatte ich halt auch bei der Recherche rausgefunden, dass die mit dem Cover so gar nichts eigentlich zu tun hatten. Und aber aufgrund des Covers und des Artworks in die Satanismus-Schiene geschoben wurden. Obwohl sie eigentlich keine Satanisten sind. Aber da in dem Booklet war halt auch ein umgedrehtes Kreuz drin. Und in dem Song Black Sabbath kommt das Wort Satan vor. Und darum waren es halt gleich Satanisten.
Ja gut, die waren ja auch recht düster zu der damaligen Zeit.
Ja.
Da konnte man da schon mal schnell verwechseln.
Genau, und zum Thema Satanisten, das hatte ich dir vorab schon erzählt, habe ich auch ein gutes Zitat gefunden, und zwar vom Original-Drummer Bill Ward, auf die Frage, ob sie halt religiös erzogen wurden, beziehungsweise ob er an sich religiös erzogen wurde. Und er hat gesagt, we are all heathens, thank God. Ja, das fand ich halt extrem lustig. Wir sind alles Heiden, Gott sei Dank. So ein kleiner Widerspruch in sich. Aber das ist ja auch so ein Markenzeichen von Tony Iommi, dass der immer oder ziemlich oft so ein Kreuz um den Hals trägt.
Ja, das stimmt.
Und das hat Bill Ward halt auch gesagt im Interview, dass die von dem Vater von Ozzy, der hat den Kreuze geschenkt, damit die sozusagen, also sie sollten Glück bringen und den sozusagen beschützen auf ihrem musikalischen Weg so ein bisschen. Also die Familie von Ozzy war dann schon religiöser. Und wie gesagt, der trägt das Kreuz ja auch bis heute, beziehungsweise wahrscheinlich sind jetzt auch andere Kreuze bei. Aber so wirklich, also Satanisten sind es auf jeden Fall nicht, sondern die fühlen sich halt eher zum Okkulten hingezogen und waren am Anfang auch von Horrorfilmen inspiriert. Und das hat einerseits den Namen Black Sabbath, das war ein Horrorfilmtitel. Und die Intention von Tony war es halt auch die düstere Stimmung der Horrorfilme, die er halt mochte, rüberzubringen mit seiner Musik. Und unterstützend dazu kam halt, also einerseits tragisch, aber andererseits auch gut für den Sound. Und zwar Tony Iommi hat halt in einer Fabrik gearbeitet und hat da bei einem Unfall die Fingerkuppen von seinem Mittel- und Ringfinger verloren an der rechten Hand. Denkt man erstmal rechte Hand, ja, ist nicht so schlimm. Aber er spielt die Gitarre in Anführungsstrichen falsch rum, also links. Und dementsprechend war es seine Greifhand oder ist halt immer noch seine Greifhand. Und da ist halt schon blöd, wenn denn die Fingerkuppen fehlen. Und ja, also stimmt. Der Unfall ist auch passiert, bevor Black Sabbath sozusagen gegründet wurde. Und dementsprechend halt, als er noch in Anführungsstrichen jung war und sich dadurch sein eigenes Gitarrenspiel angeeignet hat. Er hat sich dann zuerst ein bisschen rumprobiert und später halt selber Prothesen aus Leder gebastelt und die dann auf die Fingerkuppen gemacht. Aber er hatte halt nicht so das Gefühl in den Fingerkuppen beim Spielen, und aber halt eher Schmerzen. Und damit die Schmerzen auch nicht so stark sind, hat er die Saiten runtergestimmt, damit die leichter zu drücken sind, damit da halt nicht so viel Spannung drauf ist. Und dadurch ist der Sound halt auch wesentlich tiefer, düsterer. Und er hat auch sehr dünne Saiten verwendet. Früher halt auch Banjo-Saiten. Und das hat halt den Sound von Black Sabbath geprägt. Und er hat auch selber in einem Interview gesagt, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er wahrscheinlich wie jeder andere Gitarrist zu der damaligen Zeit geklungen. Aber so haben sie ihren eigenen Sound kreiert, oder er hat ihn halt kreiert, und das noch in Kombination mit halt Molltönen sozusagen von der Tonart her und markanten Riffs Er hatte ja auch das Teufelsintervall benutzt. Kennst du das?
Nee, ich kenne nur den braunen Ton.
Wie geht denn der? Spiel mal.
Nee. Ja, es gab ja so eine bestimmte Akkordfolge, die im Mittelalter nicht gespielt werden durfte, weil es halt als Teufelsmusik intoniert wurde.
Genau, also.
Ich glaube, den haben sie sich zu eigen gemacht, so ein bisschen.
Also ihm war das gar nicht so bewusst, dieses Diabolus in Musica. Ist, glaube ich, auch ein Albumtitel von Slayer.
Slayer, ja. Genau. Ein Schleißalbum. Also,
ja, durchaus. Das war nicht direkt verboten. Also viele Komponisten haben das auch im Mittelalter wirklich verwendet. Aber es hat halt immer irgendwas Düsteres dargestellt und wurde halt deswegen als Teufelsintervall bezeichnet. Vor allem halt auch in der Musiktheorie. Ich erkläre es mal kurz. Also es ist ein, für alle Theoretiker, es ist ein Tritonus, gelegentlich auch Halboktave genannt. Und zwar ein musikalisches Intervall, das drei Ganztöne umspannt. Also zum Beispiel ein Sprung vom F zu H, was halt drei Ganztonschritte sind. Oder vom H zum F, besteht aus zwei Halbtonschritten und zwei Ganztonschritten. Und wegen der verbundenen gesangstechnischen und harmonischen Probleme wurde es halt als Teufelsmusik bezeichnet. Also weil es halt sehr schwer zu singen ist. Aber Tony Iommi wusste das halt nicht und hat es halt einfach gespielt und sich gedacht, das hört sich cool an. Genau. Und es drückt halt ja so eine düstere Stimmung, schmerzliches, unheimliches, dämonisches aus. Also es wurde früher auch schon direkt dafür verwendet, um diese Themen halt fürs Ohr sozusagen darzustellen. Jetzt weißt du Bescheid.
Jetzt weiß ich Bescheid. Das war sehr schön recherchiert. Wem würdest du denn, bei Black Sabbath gibt es ja eigentlich an für sich zwei große Phasen. Es gibt ja einmal die Phase mit Ozzy und einmal die Phase mit Dio, auch wenn es andere Sänger gab. Aber das sind ja eigentlich die zwei großen Phasen von Black Sabbath. Wer passt denn besser für dich, deiner Meinung nach, zu Black Sabbath? Dio oder auch Ozzy?
Das ist schwierig, aber ich würde schon Ozzy sagen.
Ja, wäre ja auch meine Meinung, auch schon aufgrund der ersten drei Alben.
Genau. Weil es halt damit losgegangen ist.
Paranoid und auch, wie heißt das andere? Sabbath, Bloody Sabbath, da kommt halt Dio auch nicht so ran. Ich meine, das ist eine ganz andere Musikart, finde ich, wenn Dio damit rankommt. Heaven and Hell ist natürlich auch ein überragendes Mega-Album, aber zu Black Sabbath passt meiner Meinung nach mehr die Stimme von Ozzy.
Ja. Darum, also es ist halt nochmal, ja, ich finde, Dio hat halt auch irgendwie eine klarere, also nicht so ganz düstere Stimme. Ozzy hat jetzt auch nicht so die düstere, sondern eher fast quäkige Stimme. Aber ja, es passt halt einfach.
Mark at the moon.
Sharon! Sharon! Da muss ich halt auch mal dran denken, dass das ist halt auch so ein Grund, warum Ozzy, sag ich mal, berühmter ist als Tony Iommi, weil er mal Sharon gerufen hat.
Ja, genau. Naja, der hat ja auch seine Solo-Hochphase, da, wo er dann total durchgedreht ist und der erst einer Fledermaus den Kopf abgebissen hat, danach einer Taube den Kopf abgebissen hat, dann an irgendwelche Denkmäler gepisst hat und dann, ich glaube, aus Mexiko verbannt wurde, dann ein Jahr lang auf Acid war und was er nicht alles noch gemacht hat. Ja, also bei Black Sabbath finde ich die Phase mit Ozzy weitaus besser, aber ich muss jetzt sagen, in Solo-Künstlern finde ich Dio 10-mal besser als Ozzy.
Ja, das auf jeden Fall. Holy Diver, einfach.
Holy Diver, nichts geht über Holy Diver. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ob Ozzy Osbourne einen Song hätte, der irgendwie an Holy Diver auch nur rankratzt.
Ne, wüsste ich.
Also mir fällt jetzt bloß hier dieses Borg at the Moon oder Crazy Train ein. Also Crazy Train ist ja wohl mega grottig. Oder Mother, I'm coming home.
Ja, das ist dann schon.
Oder Dreamer, ich sag nur Dreamer.
Hörbarer Verträumt. Ja, egal. Ja, darum ist jetzt auch wieder bei Sabbath. Aber die haben, genau, sind ja jetzt auch schon auf Abschiedstour, glaube ich, wieder.
Die haben sich, die Abschiedstournee ist schon vorbei und sie haben sich auch schon aufgelöst, bin ich der Meinung.
Ja.
Ich weiß gerade, gar nicht, ob die jetzt aber noch man sollte seine Band auch auf dem Höhepunkt oder beziehungsweise zu Grabe tragen, wenn man das noch vernünftig machen kann und nicht halbgare Shows abliefern und dann irgendwann tot von der Bühne abkippen, sondern lieber ein Ende mit Anstand.
Ja, und Ja, das fand ich auch interessant. Das war halt auch immer so ein bisschen hin und her bei Ozzy und Dio in Black Sabbath. Weil Ozzy wurde ja zuerst rausgeschmissen, wegen halt seinen ganzen Drogeneskapaden. Also die haben alle Drogen genommen, aber Ozzy hat es halt übertrieben.
Ein bisschen, nur ein kleines bisschen.
Minimal. Und dann kam halt Dio sozusagen rein. Und aber der war dann auch erstmal nur 2 Alben beziehungsweise 3 Jahre dabei. Und dann ging es halt auch schon wieder einerseits darum, also damals war es so, dass Tony Iommi und Dio so ein bisschen Differenzen hatten, weil Dio wohl auch so ein bisschen mehr bestimmen wollte in der Band. Aber Tony Iommi war halt sozusagen sein Kind. Und wie gesagt, er war ja auch der Einzige, der konstant in der Band war und wollte halt das Kontrolle nicht abgeben. Und darum haben sie sich so ein bisschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, vielleicht verstritten. Und deswegen ist Dio wieder raus. Aber er kam dann später nochmal für ein Album wieder, ist dann aber wiederum raus, weil dann wieder Reunion-Pläne mit Ozzy bei waren. Beziehungsweise Ozzy sollte noch ein Konzert schon mal mitspielen. Und dann hat Dio gesagt, nee, mit Ozzy zusammen gehe ich nicht auf die Bühne. Und dann war er auch wieder raus. Das war halt auch immer so ein bisschen.
Hat er dann nochmal zum Schluss, kurz vor seinem Tod, wiedergekommen. Und dann durften sich ja auch nicht Black Sabbath nennen, weil Ossis tolle Frau Sharon sich da ja gegen ausgesprochen hat. Und dann mussten sie sich ja Heaven and Hell nennen.
Genau, da war ja auch so ein bisschen Reunion-Phase wieder, wo Ossi dann zu Sabbath eventuell rück wollte oder nicht. Und dann haben sie Heaven and Hell genannt, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm fand.
Nee, das aber auch das Album. Hätten so ruhig Black Sabbath nennen können. Sie hatten ihre Phase mit Ozzy, hatten ihre Phase mit Dio. Beide waren erfolgreich und da soll man sich nicht so pissig anstellen. Hat es aber halt auch Sharon Osbourne, die ja auch damals so gewettert hat gegen Iron Maiden und wo sie dann die Leute bestochen hat, die mit Iron Maiden mit Eiern zu bewerfen und auf den Album auf Life, Matter of Life and Death gibt's ja auch das Lied "These Colors Don't Run", was der Frau von Ozzy Osbourne gewidmet ist.
Ja, das wusste ich auch noch nicht.
Siehste.
Sehr gut. Genau, und mit Heaven and Hell haben sie dann auch nochmal ein Album aufgenommen, 2009, The Devil You Know, was dann halt auch wirklich das letzte Album von Dio war. Wir haben sie auch 2009 nochmal auf dem Wacken gesehen. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Natürlich, das war das letzte Mal. Also ich habe da ja sowieso nur einmal gesehen, aber danach war er dann schon verstorben. Aber ich kann mich noch dran erinnern. Das war mit eins der meiner Highlights, Dio nochmal live zu sehen.
Auf jeden Fall. Da erinnere ich mich auch immer noch gern dran. Auch wenn mir während des Konzerts mein Portemonnaie geklaut wurde.
Ach so, siehst du, daran kann ich mich wiederum gar nicht erinnern.
Ja, das war von mir. Das war am ersten Abend auf dem Wacken. Hab mir vorher nochmal Geld geholt, weil ich nichts mitgenommen hatte. Bin dann aber nicht nochmal zum Zelt und dann nach dem Abend war das ganze Geld wieder futsch. Aber das Portemonnaie habe ich zum Glück im Dreck noch gefunden und meine Papiere hatte ich gefunden. Beziehungsweise ich bin rumgelaufen, dann hatte irgendwer 10 Meter weiter Papiere in der Hand und hat den Namen meines Vaters vorgelesen und habe gesagt, oh, den kenne ich aber. Bin ich in die Rand und dann hatte ich zumindest meine Autopapiere wieder. Und am nächsten Tag war ich dann zuerst beim Fundbüro und dann bei der Polizei wurde es dann abgegeben. War zum Glück auch noch alles drinne, außer halt das Geld. Und
ja, immerhin Glück um Unglück.
Darum. Ja, da ein paar Kumpels von uns, denen wurde ja dann auch mal alles geklaut, glaube ich. Portemonnaie-mäßig.
Ja, leider. Ist halt nicht mehr so ehrlich, wie es mal war.
Ja. Traurig, aber war. Aber das Konzert war auf jeden Fall echt ein Highlight. Die nochmal zu sehen. Darum Black Sabbath an sich habe ich so auch noch nicht gesehen und wird jetzt ja auch nicht mehr der Fall sein. Aber das war schon cool, wenigstens Heaven and Hell mal live zu erleben.
Genau.
Ja, wie gesagt, das war dann auch der letzte Auftritt von Dio. Was ich interessant fand, also interessant ist in Anführungsstrichen, Dio, der ist ja dann an Krebs gestorben und auch Tony Iommi hatte Krebs. Übersetzt, glaube ich, Lymphdrüsenkrebs oder irgendwie.
Das war, also, glaube ich, Lymphdrüsenkrebs, ja, das ist, glaube ich, richtig.
Da, das hat er aber glücklicherweise überwunden, hat halt auch so eine, ich glaube, damals neue Therapie ausprobiert und das hat zum Glück geklappt, sodass er den Krebs dann auch losgeworden ist und das war, also ist schon ein bisschen länger her, ich glaube 2012 oder so und vor 2-3 Jahren hat er aber nochmal einen Knoten im Hals gehabt. Der wurde aber auch zum Glück rausgenommen und mittlerweile geht es ihm wieder gut. Genau, Lymphdrüsenkrebs 2012 und der Tumor im Rachen war 2016. Aber das ist echt gut, dass er das überwunden hat. Und klar, Krebs kann immer nochmal wiederkommen. aber wenn es ihm soweit gut geht. Und ja, gut, ist ja mittlerweile auch schon 71, ist noch relativ fit für sein Alter, glaube ich.
Ja, ich denke auch, weil Metalhead ja bekanntlich, jo.
So sieht's aus. Ja, was ich auch noch sagen wollte, er hat auch mal ein Solo-Album rausgebracht, 2000, beziehungsweise er hat mehrere Solo-Alben rausgebracht, aber gerade das von 2000, Iommi, da waren halt viele verschiedene Gastkünstler bei, zum Beispiel halt auch Ozzy Osbourne, dann Billy Corgan von den Smashing Pumpkins, Serge Tankian von System of a Down, Henry Rollins, Billy Idol, Phil Anselmo, Iron Asbury von The Cult. Also waren schon relativ viele große Namen bei, aber musikalisch ist nicht so bei mir auf dem Schirm gewesen wie die ganzen Black Sabbath Sachen.
Ich wusste jetzt auch gar nicht, dass der ein Solo-Album rausgebracht hat.
Darum, da müssen wir nochmal genauer reinhören. Und dann gab es 2004 nochmal The Deep Session und 2005 Fused, das jeweils mit Glenn Hughes, der Bassist bei Deep Purple und auch Sänger mal bei Black Sabbath 85 bis 86 war. Also er hat schon relativ viel gemacht, denn auch nicht nur bei Black Sabbath, sondern auch Solo. Und was ich auch lustig fand, der hat 2013 für den Eurovision Song Contest einen Song geschrieben für die amerikanische Band Dorians. Ist immerhin auf Platz 18 gelandet. Also immerhin lustig, dass Amerika immer beim ESC mitmacht.
Und dass er ja, dann auch das macht ja auch keinen Sinn. Hat.
Nee, nicht wirklich. Genau, und aktuell kann man ihn hören beim Candlemass oder Candlemass Song Astorolus, The Great Octopus. Candlemass haben jetzt wieder neues Album, und zwar The Door to Doom mit dem ersten Sänger Johan Lankvist. Das kam jetzt vor, ich weiß gar nicht, ein, zwei Monaten raus. Die waren ja auch mit Ghost auf Tour. Hast du das auf dem Schirm gehabt?
Pff, nee, da jetzt Candlemass jetzt nicht so meine Band ist und ich Ghost echt grottig finde, habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt.
Hm. Ein paar Lieder von Candlemass sind echt gut. Schöner Doom halt. The Astorolus, The Great Octopus. Kannst du hier mal reinziehen. Ja, also das ganze Album habe ich auch noch nicht gehört. Ich fand es halt nur lustig, dass er da kurz einen Gastauftritt hat, sozusagen. Mit seiner Gitarre. Genau, also auf jeden Fall Tony Iommi. Zum Glück, dank seiner in Anführungsstrichen Behinderung der Hände, hat er wirklich den Metal-Sound geprägt. Und also in der Metal-Szene, wenn man irgendwelche Metal-Künstler fragt, die kennen ihn und können auch die ein oder anderen Riffs vorsummen, beziehungsweise wurden von ihm inspiriert.
Ja, definitiv eine Legende.
Auf jeden Fall.
Ja, ich nehme diesen Brückenschlag, um diese Woche diesem auf meine Legende zu sprechen zu kommen. Ist jetzt, manch einer wird ihn kennen, manch einer nicht. Es ist der Quarton von der Gruppe Barsary. Ist eigentlich mehr so sein Baby gewesen und eigentlich mehr so eine Einmann-Truppe gewesen mit ständig wechselnder Besetzung. Aber er war schon der Kopf und der Chef des Ganzen. Viele werden sie als Wegbereiter des Black und insbesondere des Viking-Metals in Skandinavien kennen. Mhm. Ist leider 2004 an Herzversagen gestorben. Wie jetzt viele denken, der hat halt wie ein Rockstar gelebt und viel gesoffen und Drogen genommen. Ist jetzt nicht der Fall gewesen, hat eigentlich recht sparsam gelebt und hat halt leider ein schwaches Herz und ist daran denn verstorben. Ja, ist auf jeden Fall schade, weil da hätten wir bestimmt noch einiges erwarten können von der Band. Aber wie es halt so ist, manche leben halt nicht besonders lange und haben trotzdem ihre Fußstapfen hinterlassen, gerade in dem Viking-Metal-Bereich. Ich sage nur, Alben wie Hammerheart, da wurde, glaube ich, die nordische Mythologie mit zum ersten Mal mit besungen von einer solchen Metal-Band.
Hm.
Was auch interessant ist, er hat ja sein Pseudonym, wie viele Black-Metal-Bands aus Skandinavien, war ja Quarton. Und bis heute weiß man nicht so richtig, wie denn nun sein eigentlicher Name hieß.
Und war. Ich sehe hier gerade Ace Forsberg oder geboren als Thomas Forsberg.
Ja, das es ist aber auch nicht so richtig bestätigt. Also der hat immer recht viel Geheimniskrämerei um seinen Namen gemacht, weil er halt auch sehr auf seine Privatsphäre bedacht war. Er hätte sich ja bestimmt auch mehr in den Vordergrund stellen können, was ihn jetzt für mich so als sympathisant und einer Legende macht, ist halt, er hat halt ein ganzes Stil geprägt und quasi erschaffen, hat sich jetzt aber nicht so hingestellt und hat gesagt, so hier, ich bin der Meister und hab das gemacht, sondern war trotzdem sehr auf seine Privatsphäre bedacht und ein angenehmer Zeitgenosse. Besonders wenn ich so ein paar Interviews und sowas lese, hat er sich immer als recht bescheiden dargestellt, was ich persönlich immer sehr gut finde.
Ja, das ist sehr sympathisch auf jeden Fall.
Was jetzt auch interessant ist, sie sind live so gut wie nie aufgetreten. Ich glaube, einmal in den 80ern waren sie in Schweden, haben da mal ein, zwei Auftritte gehabt, sind aber sonst nie aufgetreten, hatten wirklich auch nur einen einzigen Videoclip, One Road to Other Bay, wer den vielleicht kennt.
Ist eigentlich ein, also das Video kenne ich
mal was anderes als nur Bands, die in Höhlen stehen und ihre Haare schwingen. Das ist so ein bisschen eine kleine Geschichte über so einen christlichen Missionar, der dann da halt sein Kreuz durch die Gegend trägt. Hat ein bisschen was von Braveheart, von der Stimmung her. Kann man sich ja mal angucken.
Ja, das werden wir mal teilen.
Genau. Und wer vielleicht Jonas Ackerlund kennt, den schwedischen Regisseur, der hat da mal Schlagzeug gespielt. Für eine kurze Zeit.
Regisseur für was? Was hat der so gemacht?
Na, der hat doch jetzt zum Beispiel Lords of Chaos hat er gedreht und auch viele Musikclips sogar, auch mal ein paar von Madonna. Also ist eigentlich schon, wenn man Jonas Ackerlund kennt, dann wird man sicherlich einige Videos von ihm gesehen haben.
Dom, der Name hat mir gerade was gesagt, weil ich war jetzt nicht drauf gekommen, aber ja klar.
Ja, jetzt wieder in aller Munde halt durch Lords of Chaos.
Genau.
Ja, das ist, viel mehr gibt es halt zu dieser Band und zu diesen Menschen eigentlich nicht zu sagen. Hat ein ganzes Stil, einen ganzen Stil geprägt, wie gesagt. Hört euch die Alben an, Hammerhart, Nordland Part 1 and 2, super geile Sachen. Die Black Metal Sachen finde ich jetzt persönlich nicht ganz so toll, das ist mir zu sehr Gewummere und Gekrexe und hört sich mehr nach unterster Demo-Tape-Schublade an die ersten Sachen. Ich genau, bin dann mehr so in der Schiene, wo es ein bisschen epischer wurde und wie gesagt, Hammerhart, Nordland Part 1 and 2, Blood on Ice, auch ein geiles Album. Hört es euch an, wer es noch nicht kennt, aber eigentlich wer ein bisschen in dieser Richtung was hört, kennt auch natürlich auch Bathory.
Ist ja auch eine coole. Ja, Bathory sollte man auf jeden Fall kennen. Ja. Und ja, wie gesagt, also dieses Black Metal-mäßige, das war auch nicht ganz so meins. Darum habe ich es auch nie so exzessiv gehört. Also klar, wenn es irgendwo läuft, dann kenne ich die Hits. Aber war jetzt nie so der Fan, der sich sagt, ich setze mich jetzt hin und höre Bathory. Wobei, wie du halt schon gesagt hast, dass sie wirklich halt ein Genre geprägt haben, aber wie es bei vielen Bands so ist, kenne ich zumindest, dass man hört nie oder nicht oft die Bands, die es geprägt haben, sondern die, die es weitergeführt und in Anführungsstrichen perfektioniert haben.
Ja, aber waren halt die Wegbereiter. Gibt ja jetzt auch eine so eine Tributband, mit der heißt, glaube ich, Twilight of the Thunder God. Ist zum Beispiel der Sänger von Primordial drin und ein paar Mitglieder von Enslaved, die ja auch sehr große Bathory-Fans sind. Ja, und es gibt halt gewisse, diverse Huldigungen, gibt glaube ich auch eine Tribute-CD und so weiter. Ja, und das ist halt gerade im Black-Metal-Bereich oder in den Viking-Pagan-Metal-Bereich ist das schon die Uressenz des Ganzen.
Sind Twilight of the Thunder God eigentlich noch unterwegs? Ich weiß, wie
ich habe sie einmal gesehen auf dem, damals hieß es noch Legacy Fest in Dessau.
Genau. Genau, das ist ja auch schon
ewig her, ja.
10 Jahre her, keine Ahnung. Ja, egal. Können wir nochmal gucken, ob es die gibt. Aber ich glaube, die sind nicht mehr unterwegs, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, vielleicht pausieren die auch gerade, weil Primordial ist ja, hat ja letztes Jahr auch ein Album rausgebracht. Und die werden ja auch andere Sachen zu tun haben, als in einer Tribute-Band rumzurennen. Ja, das war der zweite Part des Legenden-Monats. Nächste Woche dazu mehr mit anderen Legenden, unserer Meinung nach. Wer es ist, verraten wir noch nicht. Das wird dann erst in der nächsten Woche verraten.
So sieht's aus. Ich dachte, du erzählst jetzt noch ein bisschen mehr über Bathory.
Nee, ich bin jetzt ja nicht, da gibt's jetzt, natürlich könnte man jetzt mehr zu den Alben erzählen, aber dadurch, dass er halt auch schon so früh verstorben ist, gibt's da jetzt nicht so viel zu erzählen, außer dass er halt Wegbereiter waren und man seine Identität nicht kannte. Von daher kurz und knackig.
Kann ja auch mal sein. Du hast schon ein bisschen am Labern.
Ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, hast du mitbekommen bei Spotify, dass da jetzt eine Werbung, also so eine kleine Werbung gibt, wie bei Amazon Prime?
Wie meinst du kleine Werbung?
Naja, ich sag mal jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel Amazon Prime anmachst, dann kommt ja manchmal, willst du eine Serie angucken, dann kommt aber jetzt demnächst auf Amazon Prime die und die Serie und dann wird kurz was gezeigt und dann guckst halt die eigentliche Serie, die du gucken wolltest. Und als ich letztens Spotify angemacht habe, wurde mir dann angezeigt, hier, hör rein, der neue Podcast mit Paulina Rudzinski. Hatte ich erst einmal, aber ich hoffe, das kommt jetzt nicht öfter, sowas geht mir nämlich hart auf den Sack.
Ja, darum hat man ja eigentlich auch Premium, dass man sowas nicht
richtig Ich bezahle dafür, dass ich keine Werbung kriege. Und dann sollen sie mich nicht mit irgendwelchen Scheiß-Podcasts zubringen, die ich sowieso nicht höre. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Paulina Rodzinski, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir ihren Podcast anhören sollte.
Ich kenne es nur bei zum Beispiel Fest und Flauschig. Da wird ab und zu vorab gesagt, dieser Podcast ist gesponsert bei eBay.
Ja, das kotzt mich auch tierisch an. Also die sagen ja, ja, stellt euch nicht so an, sind nur 5 Sekunden. Aber ich bezahle, damit ich keine Werbung höre. Und dann kommt da so ein Scheiß von, diese Serie wird präsentiert von eBay oder von Levi's oder keine Ahnung, von Rompeprop.
Man entkommt der Werbung nicht. Und dann gibt es auch solche Beispiele wie bei hier von Joko und Paul Ripke. Die haben auch einen Podcast. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Die machen direkt selber Werbung im Podcast und sagen während des Podcasts, unsere heutigen Unterstützer sind zum Beispiel L'Oreal Man Expert. Und dann stellen die wirklich das Produkt vor und verlosen halt auch noch Sachen. Und sowas finde ich auch scheiße. Ich meine, ihr da draußen, ihr könnt uns gerne Zeug schicken, aber wir machen keine Werbung.
Ich wüsste auch nicht, was die uns schicken sollten.
Ja, keine Ahnung. Also Musik kriegen wir ja. So,
ja, also wenn jetzt irgendwelche kleinen Bands ein neues Album rausgebracht haben und sind der Meinung, wir sollen darüber sprechen, dann finde ich, das ist jetzt nicht so eine Werbung, wie als wenn ich jetzt einen Podcast habe und rede über den neuesten Gillette-Rasierer.
Ja, oder wenn EMP jetzt sagt, hier, macht mal Werbung über unsere neue Modellinie oder sowas.
Ach nee, wollen wir nicht, machen wir nicht, keine Sorge.
Ich meine, neue T-Shirts sind immer gut, aber Werbung nicht.
Nee, ich finde auch diese EMP-Modellinie ist jetzt auch nicht meins, muss ich sagen.
Nee, ich finde es halt qualitativ immer kacke. Also die haben schon schicke Designs, aber
Ich habe von den 2 kurze Hosen, die sind echt gut, muss ich sagen. Das sind meine Festivalhosen. Die haben auch schon viel mitgemacht, aber so eine, was so diese komische Rockwear oder wie das heißt, das muss ich sagen, das ist mir zu sehr auf dicke Hose gemacht und das ist nicht meins.
Hashtag, wir reden doch drüber.
Ja, okay.
Verdammt.
Reden wir doch über was anderes. Zum Beispiel, hast du mitgekriegt, dass Barones im Juni, und zwar am 14. Juni, ihr neues Album rausbringen werden. Gold and Grey.
Wer bringt? Ich habe den Namen gerade nicht gehört.
Barones.
Baroness.
Oh, Baroness, wie auch immer man das ausspricht, ja.
Da habe ich gestern die neue Single gehört. Also, habe den Namen schon wieder vergessen. Aber
ja, ich habe nur das Artwork gesehen, was mir wieder mal sehr gut gefallen hat. Ich finde auch, die sind mit einer der Bands, die geilsten Covers haben.
Genau, also die haben echt richtig schicke Cover. Das sind auch die, glaube ich, die immer Farbthemen hatten von Album zu Album.
Genau, oder? Letzte war, glaube ich, The Yellow Album. Dann gibt es noch The Red Album, The Blue Album und so weiter.
Purple.
Und die haben ja auch der Sänger bzw. Gitarrist, ist ja der Künstler des Ganzen, der die Covers umentwirft. Der hat zum Beispiel auch für sind sie aus Norwegen hier, Quellatec, wenn man das jetzt richtig ausspricht, ja, dafür haben sie das Album-Cover entwickelt. Das erste war zum Beispiel überragend, das fand ich richtig gut.
Ja.
Und auch für Skeleton Witch zum Beispiel haben sie auch gearbeitet.
Darum, die sind alle so ein bisschen, ja, Hippie, 70er-Jahre-mäßig.
Man basiert halt viel auf dem Cover, ja. Das ist halt wie früher, dass du halt dir wirklich mal so ein Cover angucken kannst und da auch mal ein bisschen länger drauf gucken kannst, und um was zu erkennen. Zum Beispiel, ich sage, der Klassiker ist ja dann von Iron Maiden, Power Slave, das Cover. Da kannst du ja, glaube ich, eine halbe Stunde drauf gucken und da siehst du immer wieder was Neues.
Können wir machen. Wir könnten mal eine Cover-Special-Sendung machen.
Genau.
Also wir hatten ja schon mal Covers
an der Zeit.
Cover. Genau. Ja, wie gesagt, das neue Lied hatte ich gestern einmal nur kurz reingehört, weil es mir halt auch bei Spotify vorgeschlagen wurde. Aber das hat mich noch nicht so abgeholt. Ich muss es mir noch ein, zwei Mal anhören vielleicht, aber das, was ich vorher kannte, fand ich besser. Weil ich finde, die haben halt auch nicht so einen typischen Metal-Sound.
Nee, die sind halt, gehen ja mehr so in diese Sludge-Szene, Musikrichtung, was ja auch eigentlich eher schwammig ist bei der Begriff, weil da gibt's ja große Unterschiede zwischen den Bands und alle werden so ein bisschen diesen Sludge gehen oder untergeordnet, und so richtig definiert ist das ja eigentlich auch nicht.
Ja, es wird auch teilweise so ein bisschen als Progressive Metal bezeichnet, aber ja, ist halt schwierig einzuordnen, sag ich mal. Aber halt irgendwie ein geiler Sound, den man halt nicht so oft hört. Genau, wir packen die Single auch nochmal auf die Playlist und dann können wir beide auch nochmal öfter reinhören.
Auf jeden Fall.
Genau, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, was dir aufgefallen ist, was gerade aktuell rauskommt oder rauskam? Oder?
Nee, dadurch, dass ich momentan mehr so auf die Reviews so ein bisschen bedacht war, habe ich jetzt eigentlich keine größeren neuen Tipps. Doch, Netflix gibt es eine Lemmy-Doku. Wer das noch nicht gesehen hat, ich bin gerade am gucken, ich habe mir jetzt nur eine Viertelstunde von gesehen. Weiß ich nicht, ob die gut ist. Kann ich noch nicht beurteilen. Achso, und doch, ich habe gestern den Lords of Chaos Film gesehen, der jetzt so ein bisschen in aller Munde ist. Ja, nur mal einen kurzen Umriss. Also Schulnote würde ich den ganzen jetzt eine 3 geben. Hat das Ganze schon so super eingefangen. Ist aber so ein bisschen manchmal eine Fehlbesetzung. Also ich muss sagen, den Sänger Dead hat er komplett fehlbesetzt. Der wirkt, als er das erste Mal ausgestiegen ist, wirkt er wie so ein kleiner Schulbubi und sieht ein bisschen aus wie eine Frontfrau von ABBA, muss ich sagen. Und der Charakter spiegelt halt nicht so diese Zerstörtheit des Sängers wieder. Ich meine, ich habe ja damals auch das Buch gelesen, Lords of Chaos, und das war halt schon ein abgefuckter Typ, der sich da irgendwelche toten Tiere unter sein Bett gepackt hat, damit er die ganze Zeit den Hauch des Todes um sich hat. Aber das hat ja irgendwie der Schauspieler nicht so wirklich rübergebracht.
Naja, das ist schade. Also gerade wenn es so, es ist wahrscheinlich auch schwierig zu spielen, wenn es so eine kaputte Persönlichkeit ist, die halt irgendwo krank im Kopf ist auch.
Ja. Das aber wen er gut besetzt hat, war auf jeden Fall den Eustein, den Euronismus, den Gitarristen, der ja dann ermordet wurde. Und wen ich auch richtig gut finde, der in diesem Film auch nicht allzu gut wegkommt, ist halt Varg Vigenas, weil ich finde den Typen auch wirklich grottig. Der hat einfach ein paar verquere Ansichten vom Leben, ist total durch, der Typ. Und auch seine Band Burzum, also ich weiß, viele finden das als Kultband, aber ich finde diese Band einfach nur scheiße. Das ist, der hört sich an, als wenn irgendwer seine Katze vergewaltigt und das dabei aufnimmt. Das ist wirklich unterster Schubladen-Black Metal und dazu noch diese rechte Ideologie, geht gar nicht. Und ich finde, ja, an Bord soweit auch nichts Gutes und der Film lässt auch nicht viel an Varg Vigenas über. Er wird halt so ein bisschen als Muttersöhnchen dargestellt, was er ja auch ist. Ja, und was auch eine absolute Fehlbesetzung war, war der Bengel von dem Ochsenknecht, der auch mitspielt. Ich weiß zwar nicht, was der da sollte, aber.
Wilson Gonzalez heißt der, glaube ich.
Wie heißt der?
Wilson Gonzalez, glaube ich.
Weiß ich nicht, genau. Der hat auch bei Die wilden Kerle mitgespielt. und ganz ehrlich,
ich hatte da nur einen
Schienen, Sack Reis um. Ja, also im Großen und Ganzen war es ganz nett, der Film, aber es war jetzt auch nicht so überragend, wie das viele dargestellt haben, wie er so dargestellt wird. Am Anfang wirkt er auch so ein bisschen auf lustig gemacht und so einer Synchronisationsstimme, die auch nicht so toll ist und wird dann halt auch schnell düsterer und geht's halt viel um Tod, Bumsen und so weiter. Ja, okay. Ist ein ganz netter Film, aber ist kein Meisterwerk.
Ja, ich muss ihn mir noch mal angucken, aber ja. Dann muss ich es ja nicht übereilen, wenn du das jetzt so sagst.
Ja, also ich finde die ganze Geschichte an sich, wie das so entstanden ist und wie fanatisch die waren, finde ich immer noch sehr interessant und dass da auch so viel bei rum, dass da so viel passiert ist, halt zwei Morde, Kirchenbrände, ein Selbstmord und der hat ja dann damals auch, als sich der Led, der hat sich ja mit der Schrotflinte den Kopf weggepustet, hat er ja Fotos davon gemacht und die Schädelknochen so als Kette sich umgemacht, also die waren schon sehr durch, die Menschen, und sehr auf ihr Image bedacht und dass sie so verrückt waren im Kopf, das finde ich immer noch sehr faszinierend. Da haben wir halt einen so ein Genre, den 90er Black, den 90er Jahre Black Metal haben die auch so mit geprägt, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich auch gerade wegen der Hintergrundgeschichte so ein bisschen.
Ja, und weil diese Extreme, die berufen sich auch viel auf Venom. Venom haben ja damals auch gesagt, ja, wir haben es halt gemacht, um ein bisschen auf Image zu machen. Und die haben es halt alle so verflucht falsch ernst genommen und sind dann da, haben Kirchen angezündet und sich gegenseitig umgebracht. Und das ist auch schon eine ganz andere Schiene als diese Jungs von Venom.
Aber der Film, verherrlicht er das oder geht er kritisch ran oder eher neutral?
Naja, das ist, sagen wir mal, ähnlich wie ein Kriegsfilm. Er erzählt halt die Geschichte. Jetzt ohne das
großartig
zu bewerten. Jetzt bevor der Film anfängt, kommt dann nochmal so ein kurzer Satz. Dieser Film soll die Ereignisse darspiegeln, soll jetzt aber auf keinen Fall glorifizieren und soll halt auch so ein bisschen Präventionsmaßnahmen sein. Ich weiß jetzt nicht, wo da die Präventionen drin sind, außer dass jeder normale Mensch, denkende Mensch sich denkt, okay, die sind ein bisschen durch, die Typen, ein bisschen dolle durch. Ja, ich meine, viele haben ja auch damals gesagt, als das Lords of Chaos Buch erschienen ist, ja, das wird zu sehr glorifiziert und viele Burzum kommt dabei viel zu gut bei weg und ja, das ist ja sozusagen der Leitfaden, damit du zum Nazi Black Metaller wirst. Aber ich muss sagen, als ich das Buch gelesen habe, ich war ja auch noch recht jung, ich glaube 13, 14 oder so, ich habe schon mitgekriegt, dass der Typ nicht ganz sauber ist in der Rübe, Varg Vigenas. Und ich fand die Band jetzt, fand die scheiße, finde es auch immer noch scheiße. Da brauche ich kein Buch dazu, das mir dann sagt, die sind ja musikalisch ganz toll, obwohl sie musikalisch echt unter der Schublade sind.
Und das ist dann auch gesunder Menschenverstand, wenn man eh schon einen Knacks weg hat, dann sieht man das vielleicht anders, aber wenn man rational rangeht und mal drüber nachdenkt, dann würde man schon sagen, Trottel.
Ja, ich glaube auch, wenn du dann Mein Kampf von Hitler liest, dann wirst du dir da auch nicht sagen, ja, das ist eine gute Lektüre, da hat Hitler schon recht. Da wirst du ja auch sagen, so ein Schwachsinn.
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich auch noch nicht gelesen. Aber
kann ich auch nicht, weil es gibt so viele gute Bücher, da brauche ich so einen Schund nicht lesen.
Genau, da braucht man seine Zeit dann nicht mit verschwenden.
Genau. Wir wissen halt, dass der Typ durch war und wohl in der Birne ist. Ja.
Verschwendet eure Zeit lieber mit guter Musik.
Genau.
Und ich habe auch nochmal zwei Tipps. Hören. Genau, und Podcast hören. Aber das habt ihr ja gemacht, wenn ihr jetzt noch hört.
Ja, genau.
So, jetzt wäre schon wieder. Also heute mal eine sehr lange Folge, aber ist egal. Ist Samstag, wir haben Zeit.
Richtig.
Und darum nenne ich euch jetzt noch zwei Tipps, über die ich über Instagram aufmerksam geworden bin, beziehungsweise die Bands haben mich auch angeschrieben. Und dann nenne ich die auch gerne, weil die auch nennenswürdig sind. Wenn ihr Scheißmusik macht, dann hören wir es uns an, aber nennen es nicht unbedingt.
Ja, das sind Kumpel.
Als erstes wären The Ingester mit dem Song Knife Blower. Ist die erste Single der Band und die haben sich letztes Jahr erst gegründet. Ist eine 7-köpfige Band im Clown-Look. Also so ein bisschen Richtung Slipknot verkleiden die sich alle und sehen halt aus wie Clowns. Und machen so ein bisschen Industrial Metal mit einem kleinen System of a Down-Einschlag und halt so Zirkus-Melodien. Also wer Angst vor Clowns hat, für den ist es vielleicht nix. Und der Song wird aber zum Ende hin auch so ein bisschen Black-Metal-mäßig. Also die packen sehr viel in einen Song, was nicht immer ganz funktioniert. Aber da es das erste Song ist, denke ich mir, da kommt noch ein bisschen mehr und das wird ganz gut. Wenn die halt wirklich mal eine EP oder ein Album rausbringen, ist bestimmt richtig geil. Und darum bin ich auch mal auf die kommenden Songs gespannt. Den aktuellen Song Knife Blower gibt's leider noch nicht bei Spotify, aber bei YouTube beziehungsweise bei Instagram, kleinen Ausschnitt. Da könnt ihr euch das mal reinziehen. The Ingester Knife Blower. Und dann habe ich noch eine Thrash-Metal-Band aus Moskau, Mass Madness. Ist mit Sängerin und die, finde ich, haben eine sehr gute Energie, wie ich es halt beim Thrash-Metal liebe. Und die haben auch erst eine EP rausgebracht, letztes Jahr. Die heißt Angry and Raw. Und für die erste EP ist auch schon guter Sound, ist noch ein bisschen eintönig. Aber ist ja beim Thrash-Metal auch manchmal so, dass es halt sehr stringent in eine Richtung geht, was nicht immer schlimm ist. Und ich schlage euch hier mal den Song Criminally Insane vor. Da singt auch der Johannes von Audenhofe mit. Der ist Sänger und Gitarrist bei Evil Invaders. Und ist ein schöner, guter Track. Zieht's euch mal rein. Genau, alles auf die Playlist. Also, wenn's bei Spotify vorhanden ist. Das wären nochmal Tipps von mir. Von dir haben wir ja schon ein, zwei gehört.
Ja, wer seine Band hat und gerne möchte, dass wir darüber reden, die vielleicht mal in der Sendung vorstellen, meldet euch bei uns. Wir machen das ganz gerne. Dass wir auch den Underground ein bisschen supporten und nicht nur namhafte Bands hier nennen, sondern auch mal kleinere Bands, die es auch verdient haben, gehört zu werden. Meldet euch
einfach. Gerne auch mit Interview. Ist ja alles möglich über Skype, Facebook, was da alles so gibt. Genau.
Ja, das würde ich sagen, das war die 10. Folge des Outcast, eine etwas längere Folge.
Verzichten wir heute auch mal auf das Zitat, oder?
Nee, ich habe ein Zitat.
Sehr gut. Top vorbereitet.
Natürlich. Ich kann nur improvisieren, das ist meine Stärke. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Ich denke, du wirst das erkennen.
Ja, ich bin gespannt.
Only way to feel the noise is when it's good and loud. So good I can't believe it, screaming with a crowd. Don't sweat it, we'll get back it to you. Don't sweat it, we'll get it back to you. Overkill, overkill, overkill.
Overkill.
Na?
Overkill von Motorhead?
Genau, richtig.
Sehr gut. Bei
Damit beschließen wir diese Folge. Und wie immer, danke fürs Zuhören. Und ja, bleibt sauber. Keiner macht den Drogen.
Haut rein.
Außer Bier. Bier ist gut.
Tüdelü.